Treuer Gott und Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du jetzt selber zu uns reden möchtest durch dein wunderbares Wort, dass du uns die Augen öffnest, dass wir sehen, die Ohren, dass wir recht hören, vor allem aber die Herzen, damit wir recht verstehen. Alles zur Ehre deines wunderbaren Sohnes namens Jesus. Amen. Der Herr hat mir gezeigt, mit diesem etwas provokativen und herausfordernden Thema geht es mir nicht um etwas Persönliches von mir selbst, sondern um etwas ganz Grundsätzliches, das uns alle betrifft. Jedes aufrichtige Kind Gottes wünscht sich, vom Herrn geführt und geleitet zu werden. O Herr, zeige mir, was ich tun soll, wohin ich gehen soll, für was ich mich entscheiden soll. Und das ist richtig so. Denn Gott hat einen Plan für unser Leben und er will dir diesen Plan auch mitteilen. An vielen Stellen bezeugt uns das die Bibel, so zum Beispiel im Psalm 32, Vers 8, wo es heißt, ich will dich unterweisen. Das ist ja der ausgesprochene Wille Gottes. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Oder Luther sagt, ich will dich mit meinen Augen lenken. Wenn man jemanden mit den Augen lenkt, was muss man dann machen? Wenn ich euch jetzt mit den Augen lenken möchte, was müsst ihr dann machen? Mir in die Augen gucken? Das bedeutet Blickkontakt, dann kann man sagen, du, jetzt aber, oder eben, komm. Also Blickkontakt, so in dieser Form will Gott uns leiten. Das ist schon mal ein wunderschönes Bild, dass Gott einen Plan hat und dass er uns leiten will. Aber manch einer, seien wir ganz offen in dieser Sache, manch einer bleibt enttäuscht zurück, weil er eben nicht diese großartigen Führungen und außerordentlichen Erlebnisse erlebt, die er von dem einen oder von dem anderen hört oder wenn da mal einer kommt und Zeugnis gibt. Ja, vielleicht kommt sogar ganz grundsätzliche Unsicherheit und Zweifel an der eigenen Fähigkeit auf, Gottes Plan im eigenen Leben zu erkennen. Und dann fängt das Grübeln an, dann beginnt man krampfhaft nach Wegen zu suchen, nach Lösungen sich auszustrecken, um endlich eben auch dieses besondere Erlebnis der persönlichen Führung zu erfahren. Aber es wird nicht besser. Was läuft falsch? Häufig liegt es daran, dass wir eine unbiblische Vorstellung von Führung haben. Wenn es darum geht, dass der Herr sich uns offenbart, wenn er uns etwas zeigt, uns anleitet und uns unterweist, dann tut er das immer durch den Heiligen Geist. Das lesen wir in Römer 8. Gonomalgo hat ja dieses ganze Kapitel vorgelesen, im Herzen von Römer 8, Römer 8, 14, da heißt es, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. In Römer 8 wird der Heilige Geist fast 20 Mal erwähnt. Ist es euch aufgefallen beim Lesen? Immer wieder der Geist, der Geist, der Geist, der Geist. Fast 20 Mal wird der Heilige Geist hier angesprochen, so viel wie in keinem anderen Kapitel in der ganzen Bibel. Und dieser Vers zeigt, was der Heilige Geist in den Kindern Gottes bewirkt. Er will uns leiten und all die anderen Stellen zeigen seine Wirksamkeit in der Leitung. Wenn der Römerbrief, wie man das so schön sagt, der Gipfel der neutestamentlichen Lehre darstellt, dann befinden wir uns in Kapitel 8, zu oberst auf dem Mount Everest biblischer Lehre. Es ist das ultimative Kapitel der Sicherheit, Gewissheit und Zuversicht. In Vers 1 ist jegliche Verdammnis aufgehoben und am Schluss im Vers 39 jegliche Trennung. Keine Verdammnis, keine Trennung. Das ist die große Klammer von Römer 8 und dabei spielt eben der Heilige Geist eine gewaltige Rolle. Die Verse 2 bis 3, sie zeigen uns das Werk des Heiligen Geistes in der Befreiung von Sünde und Tod. In Vers 4 zeigt uns, dass der Heilige Geist uns befähigt, das Gesetz Gottes zu erfüllen. Die Verse 5 bis 11 zeigen uns, dass der Heilige Geist unsere Natur verändert. Die Verse 12 bis 13 zeigen uns, dass der Heilige Geist uns Kraft zum Sieg über das Fleisch gibt. Mit Fleisch ist hier unsere selbstsüchtige, eigenwillige und egoistische menschliche Natur gemeint. Die Verse 14 bis 16 zeigen uns dann, dass der Heilige Geist uns leitet, dass wir durch ihn von Gott adoptiert werden und durch den Heiligen Geist Zugang zum Vater haben und zu ihm sagen dürfen, Abba, Papa. Die Verse 17 bis 30 zeigen uns dann, was für eine herrliche Zukunft auf die Kinder Gottes wartet und wie sehr sich der Heilige Geist für diese Kinder Gottes einsetzt. Und schließlich dann die Verse 31 bis 39 sind die allerstärksten Ausdrücke unserer hundertprozentigen Sicherheit und Gewissheit in Christus. Ist das nicht ein wunderbares Kapitel? Nun, wie gesagt, hier im Herzen von Römer 8, in Vers 14 heißt es, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Wenn das wahr ist, dann ist es von allergrößter Wichtigkeit zu wissen, wer dieser Geist Gottes ist, wer der Heilige Geist ist. Es ist so wichtig zu wissen, wen der Geist Gottes lehrt und wie der Heilige Geist führt, beziehungsweise was der Heilige Geist zeigt. Wenn wir das nicht berücksichtigen, laufen selbst aufrichtige Christen Gefahr, von einem falschen Geist, von einem verführerischen Engel des Lichts, ja von Satan selbst, in die Irre geleitet zu werden. Als erstes möchten wir uns deshalb heute Morgen die Frage stellen und auch beantworten, wer ist der Heilige Geist? Im Buch, in diesem vergriffenen Lehrbuch von Louis Schaffer und John Walford, Grundlagen biblischer Lehre, dort wird das ganz knapp und sehr präzise zusammengefasst, wer der Heilige Geist ist. Als erstes, er ist eine Person. Aus der Bibel erfahren wir, dass er Dinge tut, die nur eine Person tun kann. Der Geist überführt die Welt, der Geist lehrt, der Geist spricht, der Geist leitet, wie hier in Römer 8, 14, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, also er leitet. Hier in Römer 8, 26, einige Verse später, da hören wir von ihm, dass er sich für uns einsetzt, ebenso kommt auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Er tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzen. Er macht etwas. Er ist eine Person. Der Geist beruft Menschen in verschiedene Dienste. Der Geist selbst auch wird berufen. Jesus sagt von ihm in Johannes 15, 26, wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht. Also der Geist wird vom Vater gesandt und vom Sohn und der Geist dient uns. Darüber dann später gleich noch mehr. Viele Menschen halten den Geist nicht für eine Person, sondern für die Personifizierung einer Kraft. So etwas, so nichts Fassbares, etwas Mystisches. Aber all diese Bibelstellen, all das zeigt uns diese Attribute. Der Geist Gottes ist eine Person. Charles Ryrie hat einmal gesagt, Verstand, Gefühl und Wille sind drei Dinge, welche eine Person ausmachen. Weil der Heilige Geist diese drei Eigenschaften besitzt, muss er eine Person sein. Zweitens sehen wir, dass der Heilige Geist als Person von anderen Wesen beeinflusst wird. Ich habe das gleich vorher gelesen. Also Gott, der Vater, sendet ihn in die Welt und Gott, der Sohn, sendet ihn in die Welt. Wir Menschen, wir können den Geist betrüben. Wir können ihn dämpfen, wir können ihm widerstehen, wir können ihn verlästern, belügen, schmähen, ja, gegen ihn reden. Als drittes sehen wir aus der Bibel, dass alle in der Bibel auf ihn angewandten Worte und Ausdrücke sich als, auf ihn als eine Person beziehen. Er wird von Jesus in Johannes 14, 16 bis 17 einen anderen Tröster oder Beistand genannt. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Anders wird hier das griechische Wort heteros verwendet, was nicht bedeutet anders, zum Beispiel ein Apfelbaum und ein Krokodil, sondern ein Apfel und ein anderer Apfel. Das heißt, Gleiches von gleicher Sorte. Das bedeutet, dass der Heilige Geist wesenseins ist mit dem Sohn. Jesus bestätigt das selber. Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Und Jesus war als Person hier auf dieser Erde. Der Heilige Geist wird in derselben persönlichen Weise Geist genannt, wie auch Gott als Geist angesprochen wird. Auch das sehen wir im Johannesevangelium, Kapitel 4, 24. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Aber der Heilige Geist ist mehr als nur eine Person. Es ist jetzt schon einige Male angeklungen, er ist Gott. Er ist Gott, ewig verbunden mit Gott dem Vater und Gott dem Sohn. Benedikt Peters hat das einmal so ausgedrückt: Nie kann der Vater ohne den Sohn und den Geist sein und wirken. Nie. Nie kann der Sohn ohne den Vater und den Geist sein und wirken. Und nie kann der Geist ohne den Vater und den Sohn sein und wirken. Das ist die göttliche Dreieinheit. Also wir dürfen das nicht voneinander trennen. Da ist immer alles miteinander in Aktion. Die ganze Fülle Gottes. Als zweites zu diesem Punkt wird der Heilige Geist Gott genannt. Er wird Gott genannt. Apostelgeschichte 5. sagt uns das ganz deutlich im Apostelgeschichte Kapitel 5, Vers 3, da heißt es, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast? Und dann am Schluss, im Vers 4, dann heißt es, nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Also, der Heilige Geist ist Gott. Er ist wesenseins mit Christus. Er ist wesenseins mit Christus. Hier, Römer 8, wir kommen immer wieder auf dieses Kapitel zurück, also behält da irgendwas drin, dass wir da schnell wieder zurück sind. In Römer 8, 26, da lesen wir, ich habe das vorher erwähnt, dass der Geist selbst für uns eintritt. Ja, schlag mal auf, Vers 34, was steht da im Vers 34? Da heißt es am Schluss, über Christus, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wesenseins mit dem Vater, wesenseins mit dem Sohn. Und in Römer 8, Vers 9, ja, das ist gewaltig. Es geht hier um den Heiligen Geist. Da heißt es, ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Also der Heilige Geist wird als Gottes Geist bezeichnet. Und im gleichen Vers, wenn aber der Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Also, ihr seht, eine wunderbare Einheit. Der Heilige Geist besitzt alle Wesenseinheiten und Wesenseigenschaften Gottes. Er ist allwissend, das sehen wir aus Jesaja 40, Vers 13 bis 14. Wer hat den Geist des Herrn ergründet? Wer hat ihn als Ratgeber unterwiesen? Wen hat er um Rat gefragt? So quasi, er musste nicht unterwiesen werden, er weiß alles. Er ist allgegenwärtig. Johannes 14, 17, dort sagt Jesus, der Geist der Wahrheit, er bleibt bei euch. Ja, das ist eine Verheißung, die alle Tage gilt. Damals bei den Jüngern, heute in der Zionshalle. Er ist allgegenwärtig. Hiob 33, Vers 4 gibt uns einen weiteren Hinweis auf seine göttliche Eigenschaft der Allmacht. Er sagt nämlich dort, der Geist Gottes hat mich gemacht und der Odem des Allmächtigen erhält mich am Leben. Und der Heilige Geist ist ewig. Alles Eigenschaften, die nur Gott zugeschrieben werden, allwissend, allgegenwärtig, allmächtig und ewig, Hebräer 9, 14. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von den toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Er wird als ewiger Geist bezeichnet. Wir sehen weiter, dass der Heilige Geist die Werke Gottes tut. Die ganze Schrift ist von ihm inspiriert worden, im Auftrag Gottes. 2. Petrus 1, 21 sagt uns das. Niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht. Also denken wir ja nicht, dass hier, ja, das hat der eine mal geschrieben und der andere in der Wüste und der dritte im Palast. Nein, das ist genauso inspiriert worden, wobei Gott die einzelnen Persönlichkeiten dieser Männer, diese Charakteren gebraucht hat, um durch sie seinen Willen zu offenbaren. Niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Auf dieses Getrieben kommen wir dann später noch zu sprechen. Der Heilige Geist wird in der Schrift als Person dargestellt, die auch Gegenstand unseres Glaubens sein soll. Matthäus 28, Vers 19, der große Missionsbefehl. So geht nun hin, macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters. Also an ihn sollen wir glauben. Und des Sohnes, an ihn sollen wir glauben, und des Heiligen Geistes, auch an ihn sollen wir glauben. Wir sollen nun aber nicht nur glauben, sondern auch gehorchen. Gehorchen. Apostelgeschichte 10, 19 bis 20 lesen wir das. Apostelgeschichte 10, 19 bis 20. Während nun Petrus über das Gesicht nachdachte, sprach der Geist zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich, darum steh auf, steige hinab, zieh ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt. Also der Geist spricht, der Geist sendet und diesem Geist sollen wir gehorsam sein. Der Heilige Geist selbst ist aber nicht Gegenstand unserer Gebete. Obwohl der Heilige Geist Gott ist und damit als Gott angebetet werden darf, ist es bei ihm doch nicht so, dass er Gegenstand der Anbetung ist. Es gibt keine Bibelstelle, die diesen Gedanken unterstützen würde. Dass man zu ihm beten soll, dass man ihn bitten soll, dieses oder jenes, komm Heiliger Geist und erfüll mich, das lesen wir nirgends in der Bibel, das haben die Liederdichter so geschrieben, ja, aber es ist nicht in der Schrift verankert. Sein Dienst, wir haben das vorher gesehen, er wird vom Vater gesandt, er wird vom Sohn gesandt. Und sein Dienst ist eben, den Sohn zu verherrlichen und den Vater zu verherrlichen. Die Menschen von Sünde zu überführen, zu Christus und dann zum Vater. Es geht ihm niemals um sich selbst. Und hier sehen wir schon auch einen Punkt, wenn es um die Geistesgaben geht. Wenn da ein Mann, eine Frau sich in den Mittelpunkt stellt und es alles nur noch um sie geht, dann ist das nicht vom Geist Gottes gewirkt, weil der Geist selber hat einen völlig anderen Dienst. Es geht um Christus zu verherrlichen. Es geht um Gott zu verherrlichen und nicht um sich selber. Und wenn jemand erfüllt ist vom Geist, dann tritt auch genau dieser Wesenszug des Geistes im selbigen Charakter deutlich hervor. Wie wir beten sollen und wie dann die göttliche Dreieinheit wirksam wird, das sehen wir ganz exemplarisch bei Paulus im Epheserbrief Kapitel 3. Epheser Kapitel 3, Vers 14 bis 17, das Gebet geht ja eigentlich noch weiter, ich lese jetzt nur 14 bis 17. Also Paulus sagt dort, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch, also der Vater, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an den inneren Menschen und das Resultat, dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohnt. Es ist sowas Herrliches, wie die Bibel diese Wahrheit der göttlichen Dreieinheit immer wieder so betont. Aber nicht direkt mit dem Wort Dreieinheit, sondern wenn man die Augen aufmacht und liest. Also, er beugt sich vor dem Vater. Er bittet, dass der Vater die Gläubigen stärkt durch den Heiligen Geist, damit Christus in den Herzen wohnt. Zusammenfassend können wir also sagen, wer ist der Heilige Geist? Die Antwort lautet, er ist eine Person, wie wir das gesehen haben. Er ist Gott und er handelt nie eigenmächtig, sondern immer im Zusammenhang mit dem Vater und dem Sohn, und er verherrlicht den Vater und den Sohn. Und wir sollen an ihn glauben, aber nicht zu ihm beten. Das führt uns zur zweiten Frage. Da wird es schon konkreter. Wen leitet der Heilige Geist? Wen? Wer wird durch den Heiligen Geist geleitet? Ist es jeder? Oder nur eine spezielle Elite, die da was, eine besondere Handlung vorgenommen hat? Oder nur die Alten, die schon Erfahrung haben? Römer 8, 14, ich komme immer wieder drauf zurück. Römer 8, 14 ist diesbezüglich messerscharf und klar. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Alle. Ohne Ausnahme. Ohne Bedingung. Die eine Bedingung, kommen wir gleich später drauf zurück. Aber alle, die vom Geist Gottes geleitet werden, sind Kinder Gottes. Das bedeutet, jedes Kind Gottes wird vom Geist Gottes geleitet. Innerhalb des Kontextes von diesem wunderbaren Römer 8 Kapitel geht es um Gewissheit und Zuversicht. Liebe Freunde, dieser Vers ist einer der klarsten und ja, so prägnantesten Antworten der ganzen Bibel auf die Frage, wer ist wirklich ein Kind Gottes? Wer ist wirklich ein Kind Gottes? Paulus sagt, wer immer durch den Geist Gottes geleitet wird, der ist ein Kind Gottes. Nun ist da vielleicht der eine oder andere, der gar nicht weiß, wann er wiedergeboren ist. Ist die genaue Datierung entscheidend? Nein. Seht ihr, wenn ein Kind, das seinen Geburtstag nicht kennt, aber lebt und das zeigt, indem es sich bewegt und atmet, dann ist es mit allergrößter Wahrscheinlichkeit einmal geboren worden. Oder? Haben wir bei dem kleinen Emilio Leano gesehen. Ja, der ist lebendig. Der weiß doch nicht, wann er geboren wurde. Seht ihr, so verhält es sich mit den Kindern Gottes. Dieses neue Leben, das zeigt sich, indem du vom Heiligen Geist geleitet wirst. Dadurch hast du die Bestätigung, die absolute Gewissheit. Wie gesagt, das große Thema in Römer 8, Sicherheit, Gewissheit, Zuverlässigkeit. Du darfst wissen, du bist ein Kind Gottes, wenn du von seinem Geist geleitet wirst. Wer vom Geist Gottes geleitet wird, der ist ein Sohn bzw. eine Tochter Gottes. Und zwar jeder, und zwar ohne Ausnahme. Die griechische Grammatik, die legt hier mit der Gegenwartszeitform den Fokus auf etwas Anhaltendes, auf etwas Unaufhörliches. Also diese Leitung ist beständig. Es bezieht sich nicht auf ein einmaliges, besonderes Erlebnis in der Vergangenheit, sondern auf gegenwärtige, aktuelle, beständige Führung. Auf ein Leben, das vom Heiligen Geist geprägt wird. Mit dieser Aussage, liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Gäste, betont der Apostel Paulus aber auch etwas anderes. Und das ganz klipp und klar. Nicht alle Menschen sind Kinder Gottes. Nur die, die vom Geist Gottes geleitet werden. Es gibt auch andere. Liebe Freunde, ist dein anständiges Verhalten Beweis, dass du ein Kind Gottes bist? Ist es der Besuch eines Gottesdienstes? Ist es vielleicht sogar das Bibellesen? Oder dass du deinem Gewissen folgst? Nun, das kann alles ein Hinweis sein, aber eben auch nicht. Nur wer vom Geist Gottes geleitet wird, der ist ein Sohn Gottes. Dadurch, dass Gott uns geschaffen hat, ist jeder Mensch ein Geschöpf Gottes. Wir sind mit Gottähnlichkeit erschaffen worden. Wir können denken, lieben und sprechen wie Gott. Aber wir sind nicht göttlich, denn wir haben nur ein biologisches Leben, kein geistliches Leben. Wir besitzen nicht das gleiche Wesen, die gleiche Natur und das gleiche Leben, das Gott innehat. Durch die angeborene, vererbte, sündige Natur wird zudem noch so manch göttlicher Wesenszug in uns verderbt und immer mehr verderbt durch sündiges Handeln, Reden und Denken. Ja, der natürliche Mensch ist kein Kind von Gott. Er ist ein Feind von Gott. Sprüche 15, Vers 8 und 9. Ich habe das in meiner persönlichen stille Bibellese, ist mir das so in den Augen gesprungen. Da heißt es in Sprüche 15, Vers 8, das Opfer der Gottlosen ist dem Herrn ein Greuel. Also selbst wenn du meinst, du könntest Gottesdienst tun als Mensch, der du gottlos lebst, der du ohne Gott lebst, das ist dem Herrn ein Greuel. Vers 9, der Weg der Gottlosen ist dem Herrn ein Greuel. Und deshalb hält auch Paulus im Neuen Testament, wo? Genau hier im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 10 bis 12, so magistral fest, aber auch so, eigentlich so erschütternd. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Keiner. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Was für eine Bankrotterklärung des stolzen Menschen. Wie überheblich sind wir in unserem Denken, dass wir das Gefühl haben, boah, was sind wir doch für Kerle. Keiner, sie taugen alle nichts. Alles, was Gott trotzdem in solch einem Leben tut, ist vorlaufende Gnade. Und zwar dadurch, und hier kommt der Heilige Geist wieder ins Spiel, dass der Heilige Geist Menschen von ihrer Sündhaftigkeit überführt und zu Jesus zieht. Als Menschen können wir manches erschaffen, zum Beispiel einen Roboter. Aber das Erschaffene ist kein Mensch, im besten Fall vielleicht menschenähnlich. Nur das, was Menschen zeugen, das wird ein Mensch. Das Gezeugte wird dadurch zum Sohn eines Menschen, wie der Kleine, und trägt die Natur des Menschen. Der trägt die Natur von Papa und Mama. Und so ist es auch mit Gott. Nur was aus Gott geboren ist, ist göttlich und hat Eigenschaften wie ewig und sündlos. Um nach unserem Tod in der ewigen Gemeinschaft mit Gott im Himmel zu leben, auf alle Ewigkeiten und ohne Sünde, da benötigen wir genau dieses göttliche Leben in uns, sein Leben in uns, und das geschieht eben nur dann, wenn wir aus Gott geboren werden. Nur dann haben wir seine vollkommene Natur in uns. Jesus beschreibt diesen Vorgang in Johannes Kapitel 3, Vers 3 ganz konkret. Er sagt dort einem Gesetzesgelehrten, einem gebildeten Mann, einem gottfürchtigen Mann: Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Du musst von Neuem geboren werden, sonst hast du keinen Zugang. Und diese Wiedergeburt bewirkt der Heilige Geist in denjenigen Menschen, die ihre Verlorenheit, ihre Hoffnungslosigkeit und ihre absolute Unfähigkeit Gott gegenüber eingestehen und ihr Vertrauen auf die am Kreuz vollbrachte Sündenvergebung von Jesus setzen. So und nur in diesem Sinne werden wir, wie das hier im Römer 8,14 heißt, zu Söhnen Gottes. Und beachten wir, dass wir nicht Christus werden, der eingeborene Sohn Gottes. Wir werden im Wesen wie er, aber wir werden nie Christus sein. Er wurde vor Beginn der Zeit aus Gott geboren. Wir wurden erst durch Adoption, durch Annahme an Sohnestatt und Erneuerung aufgrund des Kreuzestodes des eingeborenen Sohnes Gottes zu Söhnen Gottes. Also durch den einen Sohn Gottes wurden auch wir zu Söhnen Gottes. Das ist das Wunder, das jeder erfährt, der umkehrt und sich bekehrt, wie man das so schön sagt. Gott gibt uns ein völlig neues Herz, eine neue Gesinnung und eine neue Familienidentität. Wir gehören dann zur Familie Gottes. 2. Korinther 5,17 sagt diesen Prozess, bringt dort Paulus so wunderbar auf den Punkt, wenn er sagt: Darum ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Und an anderer Stelle hören wir die Engel, wie sie sich freuen über einen Sünder, der Buße tut. Ja, im Himmel heißt es dann: Willkommen zur Familie. All dies geschieht in einem Augenblick durch den Heiligen Geist. Dabei wirkt der Heilige Geist die folgenden bleibenden 7 Segnungen. Also, sie sind bleibend und sie sind in einem Augenblick zusammengefasst, wirksam in deinem Leben, wenn du dein Vertrauen auf Jesus setzt. Das ist sein Dienst an uns heute. Das erste ist der Empfang des Geistes. Wir empfangen den Geist, Galater 3,2. Ein Geschenk des Herrn aus Gnade ohne Verdienst. Wir haben nichts dazu beigetragen. Dann das zweite, haben wir es erwähnt, die Wiedergeburt durch den Geist, Johannes 3,3 und 5. Es ist das Werk Gottes, um ewig zu leben. Dann drittens, die Innewohnung des Geistes, 1. Korinther 6, Vers 19. Das ist Gottes beständige Gegenwart, seine Hilfe, sein Wirken in uns. Dann viertens, die Versiegelung mit dem Geist. 2. Korinther 1, 22. Schutz und Bewahrung. Ja, du bleibst versiegelt unter seinem Schutz, was auch kommen mag. Das fünfte ist das Unterpfand des Geistes, 2. Korinther 1, 22. Das ist die Sicherheit. Nicht, dass du ans Ziel kommst, sondern das sowieso. Aber darüber hinaus, dass das Erbe, das er dir verheißen hat, dass du das einmal antreten wirst. Als sechstes die Salbung des Geistes. Die Salbung des Geistes, 2. Korinther 1, 21. Sie befähigt zum Dienst. Und das siebte ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Die Taufe mit dem Heiligen Geist. Da haben ja wir eben dieses Gestürm hin und her. Oh, die Taufe, ja, die zweite Taufe. Und dann, wieso nicht eine dritte und vierte? Die Taufe mit dem Heiligen Geist, in dem Moment, wo du wiedergeboren wirst, 1. Korinther 12, 13, wirst du als Gläubiger in den Leib Jesu zur Gemeinde vereinigt. All dies ist ein einziges, unfassbares Gnadengeschenk des Herrn. Wir haben dazu nichts beigetragen. Bekehrung und Wiedergeburt ist das große Werk des Heiligen Geistes. Aber damit ist sein Dienst nicht abgeschlossen. Wir werden gleichzeitig bei der Wiedergeburt schon mit Geistesgaben ausgerüstet zu allerlei Diensten und gleichzeitig beginnt der Heilige Geist die neunfache Geistesfrucht in unserem Herzen zu entfalten. Galater 5, 22, die bekannte Stelle. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Ist diese neunfache Frucht in der einen oder anderen Form bei dir erkennbar? Ja, da fragt sich vielleicht noch jemand, was ist mit der Erfüllung des Geistes? Das ist kein einmaliges Werk, kein besonderes Werk nur bei der Bekehrung und Wiedergeburt. Es ist ein besonderes Werk des Geistes, das immer wieder vorkommen kann und vorkommen soll. Es muss erneuert werden und ist abhängig. Es ist die einzige Sache, die von einer Abhängigkeit geprägt wird, nämlich abhängig von deinem persönlichen Glauben und Gehorsam. Deshalb fordert Paulus in Epheser 5, 18 ausdrücklich auf, werdet voll Geistes. Also wenn ich voll Geistes bin, dann muss er mir nicht sagen, jetzt wird mal voll Geistes. Sagen, ja, hallo, ich bin ja schon. Nein, wird voll Geistes. Das sollen wir wirklich erstreben und darüber werde ich dann auch gleich noch mehr sagen. Ja, jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, wann kommt er zum Punkt? All das, was ich jetzt gesagt habe, ist so wichtig, damit wir eben das Wirken des Heiligen Geistes verstehen, damit wir in der richtigen Richtung sind. Wie erfährt man nun seine Führung und seine Unterweisung? Als drittes und letztes möchten wir dann heute Morgen jetzt uns Zeit nehmen, diese Frage zu beantworten. Was zeigt uns der Heilige Geist, beziehungsweise wie leitet der Heilige Geist? Seht ihr das große Durcheinander, das wir in Bezug auf den Heiligen Geist heute erleben und die daraus resultierende Verunsicherung basiert eben auf dem Missverständnis über seinen Dienst. In seinem Dienst an uns wirkt der Heilige Geist als Geist der Sohnschaft, beziehungsweise er nimmt uns an als Sohnestatt, also ein Geist der Adoption. Und Paulus spricht davon, wo? Römer 8, gleich ein Vers nach unserem Vers 14. Römer 8, 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater, aber Vater. Ja, du gehörst zur neuen Familie. Und er ist nicht mehr der Richter, der Herrscher, sondern dein Vater. Das ist ein großer Unterschied, wenn du da einen strengen Richter im Gerichtssaal vor dir hast. Ja, dann ist das der Herr Richter und seine Hoheit und wie man immer ihn anspricht. Aber zu Hause kommt der kleine Fünfjährige und umarmt ihn, sitzt auf seinen Knien und sagt, hallo Papa. Das ist das Bild, das wir hier sehen. Das Gericht ist am Kreuz aufgehoben. Der Zugang frei durch Jesu Blut. Wir dürfen ihn aber Vater nennen. In unserer heutigen Zeit hat Adoption so etwas, ja, so etwas Belastendes, hat so, ist schon fast stigmatisiert. Damals, zur Zeit Jesu, zur Zeit des Neuen Testaments, war das ganz anders. Es war ein Vorrecht, dass jemand als meistens wohlhabender, berühmter, vornehmer Familie sagte, du gehörst jetzt in meine Familie, ich will dich als meinen Sohn haben. In der römischen Kultur verlor eine Person damals alle Rechte und Pflichten gegenüber der alten Familie. Also alle Bande, alle Beziehungen, alle Verpflichtungen, auch alle Schulden, alles, alles ausradiert. Und im Gegenzug erhielt er alle Rechte und Privilegien eines neuen Sohnes der Familie. Und seht ihr, genau das passiert, wenn wir von Gott bei der Wiedergeburt adoptiert werden. Genau das. Das Alte, vergangen, nix. Du gehörst jetzt zur Familie. James I. Packer hat dazu einmal Folgendes gesagt. Die Erkenntnis, dass wir den Heiligen Geist als Geist der Sohnschaft empfangen, ist der Schlüssel zu allem, was das Neue Testament über den Dienst des Geistes für die Christen lehrt. Von diesem Gesichtspunkt aus erkennen wir drei Aspekte seines Wirkens. Der Heilige Geist realisiert und erhält uns das Bewusstsein, zuweilen selbst erst dann, wenn unsere alte Natur dies verneint. Ja, so häufig haben wir das, ja, ist wirklich alles und jetzt habe ich wieder Wege gegangen und habe Dinge geredet und Herr, ja, genau dann realisiert und erhält uns der Heilige Geist in uns das Bewusstsein, dass wir aus Gottes freier Gnadenwahl durch Jesus Christus zu Gottes Kindern geworden sind. Und so schenkt er uns Glauben, Gewissheit und Freude. Zweitens, er veranlasst uns dazu, Gott als unseren Vater zu betrachten, ihm respektvoll und doch kühn zu begegnen und ihm grenzenloses Vertrauen entgegenzubringen, wie es für Kinder, die sich in der Liebe des Vaters geborgen fühlen, selbstverständlich ist. Es ist sein Werk, das uns rufen lässt, aber Vater. Und in diesem Ruf kommt die Gesinnung des Herzens zum Ausdruck. Drittens, der Heilige Geist motiviert uns, dass wir uns entsprechend unserer Stellung als Königskinder verhalten, indem wir erstens die Familiengehörigkeit bekunden. Wir sind jetzt, wir gehören zusammen. Das ist Gleichgestaltung mit Christus. Wir gehören zu seiner Familie. Das zweite wäre, dass wir das Wohlergehen der Familie fördern. Alles eigentlich normale Dinge. Dass man sich zu einer Familie bekennt, dass man das Wohlergehen der Familie fördert. Das bedeutet, die Geschwister lieben. Und das dritte, die Ehre der Familie wahren. Nämlich Gottes Ehre suchen. Und das ist das Werk der Heiligung. Später schreibt er, deshalb geht es nicht in erster Linie darum, dass wir uns nach Gefühlen und Erfahrungen ausstrecken, sondern dass wir nach Gott selbst trachten, in ihm unseren Vater sehen, seine Gemeinschaft schätzen und in uns ein wachsendes Verlangen haben, ihn zu erkennen und ihm zu gefallen. Dadurch wird die Realität des Wirkens des Heiligen Geistes in unserem Leben sichtbar. Dies ist die Wahrheit, die uns aus dem Sumpf der ungeistlichen Ansichten über den Geist Gottes befreien kann, in dem heute so viele zu versinken drohen. Gewaltige Wahrheiten über diesen Vers. Alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Nun, dieser Vers zeigt uns jetzt aber, dass die Geistesleitung keine passive ist. Es heißt hier, dass die Geistesleitung eine passive ist, dass wir dabei aber nicht tatenlos sind, sondern es heißt hier, die Söhne Gottes werden geleitet. Wir leiten uns nicht selbst. Es ist der Heilige Geist, der uns leitet. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Gottes Geist leitet uns. Und da ist noch ein Aspekt der Geistesleitung, nämlich, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 2. Korinther 3,17. Es ist keine Nötigung, es ist kein Druck und es ist so kein geplagtes Getriebensein. Der Heilige Geist, er leitet uns wie ein Lehrer seinen Schüler oder ein Reiseleiter seine Touristen oder wie eben auch ein Hirte seine Schafe. Das ist ja auch das große Bild des Herrn Jesus. Auch hier sehen wir wieder dieses gemeinsame Wirken. Er ist der Führer auf unserem Weg bis zur oberen Heimat. Und zwar eben nicht mit Gewalt und Zwang und Druck, sondern mit Überzeugung, mit Mahnen und liebevollem persönlichem inneren Ziehen. Natürlich kann das innere Drängen des Geistes stark sein. Ja, aber niemals zwanghaft, niemals beherrschen. Das kennt man aus anderen Religionen, aber nicht beim lebendigen Gott. Er leitet uns nicht wie Gefangene an einer Kette, sondern als Befreite am Seil der Liebe, wenn man das so schön ausdrücken darf. Dabei werden wir eben nicht als instinktgetriebene Bestien getrieben und vor einem hergeschoben und gezwungen, sondern als vernunftbegabte Geschöpfe geleitet. Liebe Freunde, es ist Gott, der diese 1,5 Kilo, beim einen mehr, beim anderen ein bisschen weniger, geschaffen hat. Gott hat das geschaffen. Er hat dir die Fähigkeit gegeben, zu sehen, zu hören, zu lesen. Und das Gewaltige ist, wo ich jetzt Kono Römer 8 vorgelesen habe, wir haben alle das Gleiche gehört. Also ich hoffe es zumindest. Das hat Gott gelegt. Und hier knüpft er an. Es ist eine Erleuchtung des Verstandes und dann eine Motivierung unseres Willens. Immer zuerst verstehen und dann im Herzen, ja, das will ich und das will ich nicht. Ja, und das ist das Werk des Geistes. Er erleuchtet uns den Verstand. Das ist Verstehen, was hier gemeint ist. Und anschließend wirkt er noch weiter unten im Herzen, damit wir auch wollen und tun das, was wir verstanden haben. Einen anderen Aspekt sehen wir in Johannes 14, 21. Dort sagt Jesus: Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Hier sehen wir wieder, wie der Heilige Geist wirkt. Und zwar diese Offenbarung geschieht mittels des Geistes. Und wir sehen hier Zweifaches. Zum einen ist eben die ganze göttliche Dreieinheit einmal mehr in Aktion, wer meine Gebote festhält, der will von meinem Vater geliebt werden und ich werde mich ihm offenbaren, das ist der Geist. Zum anderen spielen die Gebote, das heißt das ganze Wort Gottes, eine absolute Schlüsselrolle. Ich möchte das mit allem Nachdruck betonen, eine innere Leitung des Geistes, unabhängig vom geschriebenen Wort, gibt es nicht. Eine innere Leitung des Heiligen Geistes, unabhängig vom geschriebenen Wort, gibt es nicht. Es ist der Geist der Wahrheit, Johannes 14, 17, der das Wort der Wahrheit, Epheser 1, 13, inspiriert hat. Und deshalb auch, wie das Johannes 16, Vers 13 sagt, ihn die ganze Wahrheit leitet. Der Geist der Wahrheit inspiriert das Wort der Wahrheit und er führt ihn die ganze Wahrheit. Das dürfen wir nicht voneinander trennen. Wie sollte der Heilige Geist, der selber dieses Wort inspiriert hat, davon abweichen? Er ist Gott, wie wir vorher gesehen haben. Das heißt vollkommen. Er hat keine Sünde. Er irrt sich nicht. Er hält sich daran. Das ist ein ganz wichtiger Punkt zum Verständnis der Geistesleitung. In Epheser 1, Vers 18, da hören wir den Paulus beten um gewaltige Wunder und Zeichen mit berauschenden Erlebnissen als Folge, oder? Epheser 1, 18. Nein, Paulus betet um erleuchtete Augen eures Verständnisses. Und genau das wirkt dann eben der Geist der Erkenntnis, wie er in Jesaja 11, Vers 2 genannt wird. Liebe Geschwister, ich wiederhole mich. Wir sind von Gott als vernunftbegabte Kreaturen erschaffen worden. In erster Linie führt uns deshalb Gott durch das vernünftige Verstehen des Wortes Gottes, gefolgt vom praktischen Anwenden dieses Wortes Gottes. Gottes Geist leitet uns innerlich nur entsprechend dem äußerlichen Wort Gottes. Ja, hier drin, ja, hier draußen. Er wird nie etwas anderes tun. Dieses Wort ist durch seinen Geist in uns. An diesem Wort wollen wir auch festhalten. Ja, es ist ja eine bekannte Stelle, Johannes 3, 8. Der Geist weht, wie er will, aber ausschließlich innerhalb der Grenzen des Wortes Gottes. Nur indem wir dieses Wort im Innern mit dem äußeren geschriebenen Wort vergleichen und prüfen und eben den Verstand einschalten, Verständnis, verstehen, erkennen, prüfen, ob das wirklich vom Heiligen Geist ist. Nur durch das geschriebene Wort wissen wir, dass die innere mahnende und drängende Stimme tatsächlich diejenige des Geistes ist. Und so bleiben wir bewahrt vor eigenen Wunschvorstellungen, vor Einbildungen oder noch schlimmer durch Verführung durch einen falschen Geist. Aufgrund der Kenntnis des Wortes Gottes leitet der Heilige Geist dann jedes Kind Gottes individuell im heutigen Gemeindezeitalter. Aber nicht vokalisch, sondern moralisch. Das heißt, nicht mit einer klangvollen Stimme, sondern eben mit inneren Impulsen und schriftgemäßen Wünschen, die wir aus der Schrift kennen. Bete doch mal für diesen Bruder. Gib doch dieser Schwester mal einen Batzen. Sprich doch mal deinem Nachbarn ein gutes Wort zu oder der Frau im Migo, gib mal ein Traktat, die soll doch auch gerettet werden. Mach doch einmal einen Besuch hier und dort. Lies doch mal mehr in der Bibel. Alles schriftgemäße Impulse. Liebe Freunde, verstehen wir, wie wichtig Bibelkenntnis ist? Wie wichtig Bibelkenntnis ist und wie wichtig es ist, die Bibel auch zu unterscheiden? Wenn Gott sein Volk in 2. Mose tagsüber mit der Wolkensäule und in der Nacht mit der Feuersäule geführt hat, dann war das eben damals in der Wüste ein besonderer Weg und ein besonderes Mittel, das Gott gebraucht hat zum Leiten. Erwarte nicht heute eine Wolkensäule oder eine Feuersäule, die vor dir hergeht. Wir müssen unterscheiden. Für uns heute ist Lehre des Neuen Testamentes von Römer 1 bis zum Judasbrief enthalten. Hier müssen wir halten. Wenn wir sogar Lehren aus der Apostelgeschichte über den Heiligen Geist in dieser Zeit nehmen, ja, dann gibt's Verwirrung. Dort wird der Heilige Geist auf 3 verschiedene Arten übertragen. Und da kommt vieles, was wir da an Durcheinander haben, von dort oder von den Evangelien. Lehre für die Gemeinde heute ist Römerbrief bis Judas. Wir müssen das auseinanderhalten. Wenn ihr dann lest, ihr zum Beispiel Psalm 51. Ihr seid gerade in großer Not und da lest ihr, wie der David Buße tut über seinen Ehebruch und dann heißt, dann bete der Herr, nimm deinen Geist nicht von mir. Ja, liebe Freunde, Das war im Alten Testament okay. Dort wurde der Geist nicht bleibend gegeben, nur partiell. Und das verderbte Handeln konnte eben den Geist total vertreiben. Deshalb betet David das, und das war korrekt, aber das ist total falsch im Gemeindezeitalter. Deshalb habe ich euch das versucht darzulegen, diese 7 Punkte. Wir haben den Geist Gottes bleiben in uns. Also, Bibelkenntnis ist so wichtig. Aber wir müssen uns immer fragen, zu wem wurde, wann war es gesagt, warum. Und die Bibel spricht immer zu uns, aber nicht immer von uns. Also, wenn ihr eine Wolkensäule seht und eine Feuersäule, gut, dann müsst ihr das richtig einordnen. Wir finden in der Bibel keinerlei Hinweise, um jetzt das vielleicht mal ein bisschen einfach praktisch darzulegen. Du findest in der Bibel keinerlei Hinweise, welches Farbe Socken du anziehen sollst. Auch nicht, welches Auto du kaufen sollst. Und auch nicht, leider, wer der richtige Ehepartner ist. Liebe Freunde, die Bibel ist kein Orakelbuch, das wir einfach mal aufschlagen und dann, ah ja, das ist sie. Ja. Das hätten wir gerne. Der heutige Subito-Mensch, ich sehe was, ich will das, ich hab das, der hätte das so gern, aber das läuft nicht so. Gott offenbart uns in der Bibel Prinzipien, innerhalb derer wir unsere Entscheidungen treffen sollen. Ein Beispiel, Auto. Wenn du all dein Geld für dich behältst und nichts für deine Nächsten und die Gemeinde gibst, dann ist das die Anschaffung eines tollen neuen Autos einfach geistlich falsch. Aber wenn du großzügig die deinen und die notleidenden Geschwister und das Reich Gottes unterstützt und dann noch was übrig hast, dann kauf, was dir gefällt. Ja, unsere Umweltfreunde würden natürlich sagen, nur kein Diesel. Also seht ihr, bei der Partnerwahl ist das auch so. Die Bibel ist ganz klar in der Ausrichtung. Die Schranke lautet 1. Korinther 7, 39, nur im Herrn. Das heißt, er oder sie muss gläubig sein. Ich sage es jetzt einmal ein wenig salopp. Innerhalb dieses Rahmens darfst du dich als Mann nach einer Schwarzhaarigen oder einer Blondine umsehen. Oder als Frau nach einem großen oder nach einem kleinen, feinen. Ja, du bist frei. Du bist frei. Aber die Prinzipien des Wortes Gottes, die geben vor. Und innerhalb dieses Rahmens darfst du dich entscheiden. Ja, vielleicht noch ein Gedanke auch, wie erfährt man die Fülle und Kraft des Geistes? Wie erhalte ich Stärkung und Ermutigung und Trost und Festigkeit, Freude, Frieden, Hoffnung, Einsicht, Weisheit, Verständnis und Belebung? Ja gut, durch den Geist, oder? Diese Worte, beziehungsweise die Verbformen davon, die habe ich alle gefunden im Psalm 119, als ich den durchgelesen habe. Das sind alles herrliche Auswirkungen des Wortes Gottes. Ihr dürft das gerne heute Nachmittag mal prüfen. Erfüllt sein mit dem Geist kann man also auch gleichsetzen mit erfüllt sein mit dem Wort. Lieber Bruder, liebe Schwester, suche deshalb keine besonderen mystischen Erfahrungen, Erlebnisse, Eindrücke oder dergleichen, sondern mach es so, wie es der Psalmist eben fast in der Mitte des Psalmes sagt, Psalm 119, Vers 97. Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Oh nein, Gefühle und Erfahrungen. Ja, das tut mir gut, dann kommt ein gutes Gefühl über mich. Nein. Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Ich sinne darüber nach den ganzen Tag. Dadurch unterstellst du dem Herrn dein Herz, deine Gedanken, deine Gefühle, deine Wünsche, deinen Willen und deine Taten. Dadurch, indem du Gottes Wort beachtest, indem du das beachtest, was der Heilige Geist dir geoffenbart hat. Liebe Freunde, wir haben nirgends mehr hundertprozentig unzweifelhaft Heiliger Geist als hier. Hier, das ist voll des Heiligen Geistes. Hundertprozentig, unzweifelhaft. Er hat das Ganze inspiriert. Und darüber müssen wir uns unterhalten. Ich singe darüber nach den ganzen Tag. Herz, Gefühle, Gedanken, Wünsche, Willen, Taten unter das Wort stellen. Und dann bewirkt der Heilige Geist, dass du dich dann eben auf das ausrichtest, von dem dich prägen lässt und dich dem unterordnest, was du gelesen, was du verstanden hast. Und dieser Prozess nennt die Bibel Heiligung. Es bedeutet nicht, ob sofort muss ich jetzt da eine fromme Frisur haben und andere Kleider und so. Das hat nichts mit dem zu tun. Das beginnt hier. Ich verstehe und ich will das. Das ist der Prozess der Heiligung. Das sind die Auswirkungen von Glauben und Gehorsam. Und dann erfährt man, was Paulus in 1. Thessalonicher 2, Vers 13 sagt. Gottes Wort ist wirksam in euch. Ja, es ist wirksam in deinem Leben. Vielleicht noch zum Schluss noch ein Wort für Geschwister, die immer und immer wieder beten, Herr, zeige mir deinen Willen. Von der Bibel her darf ich dir heute Morgen sagen, sein Wille über deinem Leben heißt Rehul. Das ist nicht unser türkischer Freund aus Izmir. Das zeigt der Herr ganz klar. Es ist ein zusammengesetztes Wort. Eigentlich die eine Zusammensetzung, Zusammenfassung des ganzen heutigen Themas. Ich habe euch das hier kurz dargestellt. Rehul steht für Rettung. Gott will, dass du gerettet wirst. 1. Timotheus 2, 4. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also Gott will, dass du gerettet wirst. Das ist dein Wille über dir. Und wenn du diese Frage beantwortet hast, ist schon 50% deines Lebens erledigt. E. Erfüllung. Gott will, dass du vom Heiligen Geist erfüllt wirst. Werdet voll Geistes. Das haben wir jetzt ausführlich besprochen. Er will, dass du ein Leben im Geist führst. Das H steht für Heiligung. Gott will, dass du geheiligt wirst. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Das will Gott in deinem Leben. Also wenn du gerettet bist, dann fällt vieles schon mal weg in deinem Leben. Wenn du ein vom Heiligen Geist erfülltes Leben lebst, oder da kannst du doch am Abend nicht ins Internet gehen und schlimme Dinge gucken oder dich unanständig verhalten und. Da fällt schon vieles wieder weg. Wenn du der Heiligung nachjagst, da willst du ein heiliges Leben führen. Da fällt wieder manches weg. U steht für ein Wort, das wir gar nicht gerne hören. Unterordnung. Gott will, dass du dich unterordnest. 1. Petrus 2, 13. Ordnet euch deshalb aller menschlicher Ordnung unter, um des Herrn willen. Deinem Chef. Die Frauen auch. Eben. Und die Männer auch ab und zu, wenn die Frauen recht haben. Und sie haben sehr häufig recht, aber das ist ein anderes Thema. Unterordnung. Liebe Freunde, da ist jemand, der sagt, oh, der Herr hat mir gezeigt, ich muss aufs Missionsfeld. Und nachher geht er zu einem Ältesten und sagt ihm, du, was meinst du? Und der sagt, ja, wir sehen das noch nicht so, wart noch ein bisschen. Und er geht gleich. Punkt Nummer 4, Unterordnung. Und Punkt Nummer 5, auch ein schwieriger Punkt, der Rehul. L steht für Leiden. Nicht jetzt Krankheit oder so, sondern 1. Petrus 4, 19 sagt, daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Es kann sein, dass du um deines Zeugnisses willen, um des Namens Jesu willen, einfach leidest. Und dann sag ja zu diesen 5 Punkten. Sag ja zu diesen 5 Punkten. Und wenn du all das beherzigst, dann bist du derartig auf der Spur Gottes, auf seinem, entsprechend seinem Willen, dann mach das, was David in Psalm 37, Vers 4 sagt. Habe deine Lust am Herrn. Habe deine Lust am Herrn. Dann Rehul, das ist die Lust am Herrn. Und dann gilt auch die zweite Verheißung. So wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Um es mit eigenen Worten zu sagen, dann mach, was dich will, was du willst, innerhalb von diesem Rahmen. Und Gott wird dann Umstände leiten, wird dich dann führen und zurechtbringen. Vielleicht, dass wieder mal ein Bruder kommt und sagt, du, glaub doch lieber so. Gott wird dich segnen. Das ist es, wie Gott uns seinen Willen zeigt. Amen. Treuer Gott und Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken für dein wunderbares Wort heute Morgen, für die Klarheit deines Wortes. Und Herr, wir möchten solche sein, die entsprechend deinem Wort handeln, die es lesen, die es verstehen, die es anwenden und die Konsequenzen daraus ziehen. Hilf uns alle Täter dieses Wortes zu sein. Bewahre uns vor falschen Wegen, vor falschen Ansichten und halt uns nah bei dir, ja, dass wir dieses Wort vor unseren Augen haben und Tag und Nacht darüber nachdenken und wir ein Leben führen, das von dir und deinem wunderbaren Geist geleitet ist. Und Vater, wenn heute Morgen Menschen hier sind, die dich nicht kennen, die fern von dir leben, dann wirke es aus Gnaden, dass sie ihre Verlorenheit erkennen und dich, Herr Jesus, im Glauben annehmen und wiedergeboren werden und eine absolut neue Familienzugehörigkeit bekommen. Wirke es aus Gnaden zur Ehre deines Namens. Amen.